Bruder Hahn, der zuckt mit den Schultern. Es sind keine Kinder vorhanden, sehe ich hier. Alles Erwachsene. Aber wir werden die Zeit gut nutzen. Die Uhr läuft sowieso immer schnell. Aber heute haben wir etwas Muße und werden uns mit einem schönen Textabschnitt beschäftigen. Mancher wird erschrecken, wenn er ihn liest. Aber ich lade euch ein, mit mir aufzuschlagen. Philipper Kapitel 2, die Verse 12 und 13 wollen wir lesen. Aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 12 und 13, liebe Glaubensgeschwister und liebe Glaubensfreunde. Wer ein Bibelbuch mitgebracht hat, den lade ich ein, ruhig mit aufzuschlagen, denn wir bleiben so ein bisschen an dieser Stelle und nehmen noch einige andere Texte dazu. Der Apostel Paulus schrieb diese Zeilen an die Gläubigen zu Philippi. Er hatte ja dort eine gute Erinnerung daran, weil er gute Erfahrungen gemacht hatte. Seine Reise fand dort statt, in seiner zweiten Missionsunternehmung, etwa im Jahre 50 nach Christi Geburt. Und etwa 10 Jahre später schrieb er diese Zeilen hier. War er schon in Rom, er war in Gefangenschaft. Aber er dachte immer noch an die Erlebnisse, die er gemacht hat in Philippi. Und jetzt lesen wir die Zeilen. Vers 12 und Vers 13, Philipper Kapitel 2. Also, meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, so seid es nicht allein in meiner Gegenwart, sondern nun auch viel mehr in meiner Abwesenheit. Und schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und der nächste Text, der gleich damit zusammenhängt. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, zu seinem Wohlgefallen. Der Apostel Paulus hatte eine Berufung erfahren von Jesus selbst. Nicht von einem Jünger, nicht von Christen jener Tage, sondern ihr wisst, dass er ein Gegner war, derer, die den Glauben an Jesus gefunden hatten. Und auf dem Weg nach Damaskus, und da offenbarte sich der, den er bekämpfte. Und da konnte er in aller Deutlichkeit erkennen, dieser, den angerufen hat, der hat Macht. Der hat so große Macht, dass sogar der Paulus, der ein Feind Jesu war, verändert wurde. Aber da kommt noch etwas dazu. Und das ist das, was wir in Galater Kapitel 1 in den Versen 11 und 12 lesen. Das ist ja gleich in der Nähe hier. Und es lohnt sich einmal in diesem Text nachzulesen. Galater Kapitel 1, die Verse 11 und 12. Und ich habe einen besonderen Grund, weshalb wir diesen Text einmal lesen sollten. Galater Kapitel, habe ich gesagt, jetzt 1, Vers 11 und 12. Ja, es ist ja gleich der Text in der Nähe. So. Da schreibt der Apostel Paulus an die Galater. Ich tue euch aber kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht menschlicher Art ist. Denn ich habe es von keinem Menschen empfangen noch gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Das ist bedeutsam. Das, was der Apostel Paulus den Gläubigen damals verkündigt hat, das konnte er ihnen verkündigen, weil er wusste, das hat ihm Jesus selbst eingegeben. Nicht die Jünger, die Jesus erlebt hatten, nicht irgendwelche andere Leute, nicht das, was er sich erdacht hat, sondern er betont, das habe ich von Jesus selbst empfangen. Und deshalb ist es wertvoll, dass wir von diesem Wissen aus uns die Texte betrachten, nicht von Menschen. Er sagt, das, was ich euch mitteile, das hat mir Jesus selbst offenbart. Deshalb seine radikale Veränderung und deshalb auch seine Begeisterung in der Verkündigung des Evangeliums. Fast 30 Jahre war er unterwegs, weite Reisen gemacht unter Beschwernissen der damaligen Zeit. Aber er tat das in dem Bewusstsein, bin ja nicht von einem Menschen dazu beauftragt worden, sondern von dem gen Himmel gefahrenen Jesus selbst. Und von dieser Sicht aus hat er auch seine Briefe geschrieben. Er dachte oft an diese Erlebnisse, die er in Philippi hatte. Nicht nur, dass er die Purpurkrämerin Lydia dort traf, an diesem Fluss, wo die sich versammelt hatten zum Beten, sondern er hat entschieden, verkündigt, und er kam mit seinem Mitgenossen Silas ins Gefängnis. Er war da nicht traurig. Er hat nicht geweint, sondern die haben gesungen, den gelobt, der ihn beauftragt hat, das Evangelium zu verkündigen. Nicht nur in Jerusalem, sondern in der weiten Welt. Und dann wackelten ja die Wände in diesem Gefängnis. Und dann hatte er das Erlebnis, dass der, der ihn beschützen und bewahren sollte, damit er nicht weglief, dass er den Kerkermeister mit all denen, die in seinem Hause lebten, unterweisen konnte und auch taufen durfte. Daran wird er gedacht haben, auch im Gefängnis, wo er teilweise relativ große Freiheit hatte. Er konnte Briefe schreiben und er schrieb diese Zeilen jetzt an die Philipper, an die Gläubigen, die er zurückgelassen hat. Dort hat er die Gemeinde gegründet. Die Gemeinde ist gewachsen und das hat ihn begeistert und erfreut, auch als Gefangener in Rom. Und jetzt hatte er einen Wunsch für die, die dort in Philippi lebten. Einen Wunsch hatte er. Und ihr lest in eurer Bibel, vielleicht ist da eine kleine Überschrift über Vers 12, er hatte auch Sorge um die Gläubigen in Philippi. Und deswegen hat er sie aufgefordert, alle Zeit waren sie gehorsam, aber wenn ich jetzt weg bin und fern von euch, dann bewahrt diesen Gehorsam. Und nehmt euch ein Vorbild an dem, der mich berufen und beauftragt hat. Und ihr könnt jetzt lesen in Vers 8, er, nämlich Jesus, erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tode am Kreuz. Das heißt also, Jesus weist sie darauf hin, nehmt euch Jesus, genauso wie er es getan hat, nehmt euch Jesus zum Vorbild. Jesus war gehorsam bis zum Sterben am Kreuz. Und deshalb bewahrt diesen Gehorsam. Und wenn ihr diesen Gehorsam bewahrt in eurem Leben, dann kommt jetzt ein Satz, wo mancher, der liest, einen Schrecken kriegt. Ein Satz, worüber die Gelehrten nachgegrübelt haben. Und wir haben ja vorhin von der Glaubensgerechtigkeit gesprochen. Und jetzt lesen wir, wozu fordert der Apostel Paulus die Leute in Philippi und damit auch uns auf. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Schaffet. Das Wort gefällt vielen nicht. Und es gefällt auch uns nicht. Schaffet. Was können wir uns? Können wir uns das Reich Gottes erschaffen? Können wir das? Darüber müssen wir sagen. Nee, das können wir nicht. Und jetzt steht anstelle, was Luther hier als Schaffet eingetragen hat, im Griechischen ein etwas sanfterer Ausdruck. Da steht drinnen, und bringt zustande. Bringt zustande, so wie es da unten steht, dass ihr errettet werdet. Und dann kommt wieder etwas, was uns erschreckt, wenn wir es intensiv lesen. Mit Furcht und Zittern. Das war eigentlich eine Formulierung, der Apostel Paulus auch an anderer Stelle verwandte. Als er die Botschaft verkündigte, und da sagt er, ich mache es mit Furcht und mit Zittern, und damit wollte er zum Ausdruck bringen, ich mache es nicht in Selbstherrlichkeit durch eigene Kraft, sondern ich mache es nur durch den, von dem er jetzt schreibt in dem folgenden Text in aller Freudigkeit, der der große Gott ist und der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Und jetzt klingt diese Empfehlung des Apostels Paulus schon ganz anders. Seid gehorsam. Bleibt gehorsam, auch wenn ich jetzt weg bin. Und dann sollt ihr wissen, und das betont er, dass er dadurch auch zustande bringt, eure Errettung. Aber das ist nicht eure Leistung, sondern das Wollen. Das gibt euch der, der über euch ist. Der große und allmächtige Gott. Aber jetzt kommt noch etwas, was den Apostel Paulus so ein bisschen betrübt hat. Denn in Vers 15 steht geschrieben, im gleichen Kapitel Philipper 2, auf dass ihr seid ohne Tadel und lauter Gotteskinder, unsträflich, mitten unter einem verderbten und verkehrten Geschlecht, unter welchem ihr scheinet als Lichter in der Welt. Vers 16, dadurch, dass ihr haltet an dem Wort des Lebens. Der Apostel Paulus war sich klar. Auch zur damaligen Zeit gab es viele Probleme und die Christen hatten viele Feinde. Nicht alleine damals das Judentum, das erschrocken war, dass jetzt auf einmal der, der zu ihnen gehörte, auch zu den Heiden gegangen ist, ihnen eine frohe Botschaft zu übermitteln. Und die Gemeinde, das wissen wir, auch unter seiner Zeit, hatte Probleme innerhalb der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Und deswegen erinnert er sie daran, dass sie halten sollten an dem, das war für ihn das Entscheidende, an dem Wort des Lebens. Der Apostel Paulus ahnte und wusste vielleicht, dass sich manches ändern würde im Laufe der Zeit. Denn er hat seinem engsten Mitarbeiter nachher, der war auch ganz jung, dem Timotheus in seinem Brief etwas geschrieben, was für uns heute vielleicht noch interessanter ist als für die Gläubigen, die damals in Philippi wohnten. Im ersten Timotheusbrief und im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 4 in den Versen 2 bis 4, schreibt er etwas und das wollen wir ganz gerne mal kurz lesen. Auch gleich hier in der Nähe, 2. Timotheus, Kapitel 4, die Verse 2 bis 4. Er fordert den Timotheus auf, predige das Wort. Stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Das kennen wir ja nun, was hier geschrieben steht. Aber jetzt kommt etwas, was uns ein bisschen zum Nachdenken bringen sollte. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht leiden werden. Gesunde Lehre. Ja, was ist denn die ungesunde Lehre? Eigentlich genau nach dem Text die unverfälschte, die unveränderte Lehre. Das ist eigentlich der Gedanke dabei. Die gesunde Lehre, die unveränderte Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, wonach ihnen die Ohren jücken. und werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu den Fabeln kehren. Der Apostel Paulus hatte nicht nur eine Ahnung, sondern offensichtlich hat er Gedanken bekommen durch den, der ihm den Auftrag gegeben hat, das Evangelium zu verkündigen. Und er schreibt dem Timotheus, damit er standhaft bleiben sollte, was so in der Zukunft geschehen würde. Sie würden nicht bei der unverfälschten Lehre bleiben, sondern sie würden zu Fabeln sich kehren. Da werden ihre Ohren sich von der Wahrheit wenden. Und da gibt er einen Blick von der damaligen Zeit durch die 2000 Jahre durch bis hin zum zweiten Advent Jesu, bis zu seinem Wiederkommen. Heute leben wir in einer sehr interessanten Welt. Denn heute können wir das beobachten und erleben, was der Apostel Paulus damals angedeutet hat. Er hat nicht gesagt, wird alles wunderbar sein, bis Jesus wiederkommt, sondern er sagt, es wird Probleme geben, auch in der Lehre. Nicht alle werden mehr dazu stehen, zu dem, was ich euch verkündigt habe und zu dem Wort, das uns nahegebracht worden ist. Und wenn wir unsere Zeit betrachten, dann sehen wir, dass sich vieles verändert hat. Seht die großen Kirchen an, was da jetzt läuft. Die katholische Kirche ist in großen Problemen und manche fragen sich, was sind denn das für Priester, die da amtiert haben und die kleinen Kinder verführt haben, nicht nur in Deutschland, sondern überall in der Welt. In den Schulen wird das sichtbar. Was ist das für ein Leben in unserer Zeit heute? Habt ihr die evangelische Kirche? Die hat im Jahre 2008, für 2009 ist noch keine Unterlage da, im Jahre 2008 über 300.000 Kirchenaustritte nur alleine hier in Deutschland überstehen müssen. Und die fragen sich, wie lange wird denn unsere Kirche überhaupt noch Bestand haben? Die Meinungen in dieser Kirche gehen voll auseinander. Die Tendenz ist, wir wollen als Kirche politisch, wirtschaftlich mitreden. Und die abgetretene Bischöfin, die hat einen Nachfolger, der in den gleichen Gedanken lebt. Der hat sich jetzt schon angemeldet und will nach Afghanistan fahren. Mitreden, dann gibt's die Hälfte der evangelischen Christen, die sagen, natürlich kann man in Predigten die Ereignisse dieser Welt schildern, aber wir wollen das Evangelium gepredigt hören und keine politischen Andeutungen. Das sind die Probleme, die man in den großen Kirchen hat. Und diese Probleme gibt's auch in den Freikirchen jetzt, in den früheren Gemeinschaften. Ich denke an die Methodisten, die auch einen Schwund in ihrer Mitgliederzahl haben. Wo sind denn die Methodisten entstanden? Da drüben in Amerika, von Wesley. Anglikaner waren das. Und hat diese Leute um sich gesammelt. Warum heißen sie Methodisten? Das war erst ein Schimpfname gewesen. Denn sie kamen zusammen zu einem Bibelstudium, wo sie methodisch die Bibel studiert haben. Er wollte, dass die Menschen vertraut werden mit dem biblischen Text. Dass sie Dienst tun an Armen und Bedürftigen nach gewissen Methoden. Deswegen hat man sie dann Methodisten genannt. Aber die Methodisten heute, die sind nicht mehr so entschieden wie der John Wesley damals, das Bibelstudium zu praktizieren. Die haben sich angepasst. Wir alle sind in der Gefahr, uns anzupassen. Die Baptisten genauso. Die diskutieren jetzt rum, ist denn alleine die Glaubenstaufe notwendig oder können wir auch die Kindertaufe akzeptieren? Viel durcheinander. Und dieses Durcheinander natürlich, das berührt uns auch. Auch unsere Gemeinde ändert sich. Ich hatte im Dezember einen lieben Glaubensbruder, auch Prediger, zu seinem Geburtstag beglückwünscht. Wohnt ganz hier in der Nähe, in einer Gemeinde hier in der Nähe. Kennt ihn seit 50 Jahren in Hannover. Und da hat er Geburtstag gehabt, da denke ich, rufe ich ihn mal an. Na, er freute sich, wünschte alles Gute, er ist 3 Jahre älter als ich. Und da frage ich ihn, er war immer noch so im Dienste da und besuchte die Gemeinden, fuhr lieben gern nach Mannheim und in diese Gegend. Ich sage, machst du denn so noch Dienst, im Gottesdienst? Und er sagt er so, weiter weg fahre ich jetzt nicht mehr, naja, man wird da schon älter, wenn man, also zitterig, wenn man älter ist. Und in meiner Gemeinde, da hat man mich angesprochen und hat gesagt, du, wir hören lieber jüngere Leute, denn du bist ja von vorvorgestern. Von vorvorgestern. Das hat er mir erzählt. Da denke ich, Mensch, was bedeutet das? Was wollen die damit sagen? Du bist von vorvorgestern, ja, weil er so alt ist. 3 Wochen später lese ich hier unsere Gemeindezeitschrift. Wie ist die denn überschrieben? Wie heißt denn unsere neue Gemeindeschrift? Wisst ihr gar nicht mal. Das ist schon die 3. Ausgabe jetzt gewesen, die heißt Adventisten heute. So, und jetzt schaltete ich. Dem haben sie gesagt, du bist von vorgestern und die schreiben Adventisten von heute. Gibt es da einen Unterschied? Wo gehöre ich hin? Bin ich ein Adventist von vorgestern oder bin ich ein Adventist von heute? Kann sich jeder überlegen. Ich sage ganz ehrlich, ich bin ein weder von gestern oder vorgestern oder heute, sondern ich bin ein bibeltreuer Adventgläubiger. Das bin ich. Aber ich habe in dem 2. Heft gelesen, das ihr ja auch habt. Ich weiß ja nicht, ob ihr, das werdet ihr immer dicker, ob ihr das alles studiert habt. Aber ich habe da drin gelesen, etwas sehr Interessantes von dem Bruder Godina. Der Bruder Godina, das wisst ihr ja wahrscheinlich, ist der Verantwortliche für evangelistische Unternehmungen. Und das als erstes, was er gemacht hat, ist, er hat ein Institut gegründet. Und dieses Institut soll jetzt erforschen, was können wir nun anders und besser machen, dass in unserer Zeit das Evangelium noch verkündigt wird. Und da hat er Geschwister gefragt. Ich nehme an, ihr habt den Artikel auch gelesen. Und da ist ihm was aufgefallen. Er hat nämlich festgestellt, wir leben in einer als Adventgläubige Identitätskrise. Das könnt ihr da lesen. Viele Geschwister fragen sich, sind wir denn noch, wenn sie älter sind, identisch mit unserer Gemeinde heute? Und er schreibt das, liest das einmal nach, er hat ganze Punkte da angeführt, wo sich viele Gedanken machen. Sind wir noch Adventisten von vorgestern und sind die von heute anders? Ihr kennt den Bruder Bremer sehr gut, den kenne ich auch seit 50 Jahren. Wir haben zusammen Cello gespielt mit großer Freude und er ist ja schon beerdigt worden. Aber als er noch lebte, da hat er mich öfter angerufen. Er hat eine große Karriere gemacht, könnten wir sagen. Er war ja Sekretär der Division in Bern gewesen. Seinen Ruhestand hat er hier verlebt und er hat mich immer wieder gefragt, Bruder Müller, ich bin doch in eine andere Gemeinde eingetreten. Der wurde 1930 getauft. Der kam nicht mehr ganz zurecht mit manchen Dingen. Das heißt also, auch bei uns, wie in den Kirchen, gehen Veränderungen vor sich. Manche positiv, ohne Frage. Manche vielleicht weniger positiv. Und jetzt erinnern wir uns an das, was der Paulus gesagt hat. Der Paulus hat gesagt, in den letzten Tagen wird so einiges geschehen. Da wird es Leute geben, die sich von der Wahrheit wenden und anderen Ideen nachfolgen. Und jetzt gucken wir mal, was sagt Jesus denn dazu, derjenige, der den Paulus berufen hat. In Matthäus Kapitel 24 lesen wir etwas sehr Interessantes. Da werdet ihr sagen, ach, was in Kapitel 24 steht, das kennen wir in- und auswendig. Ich hatte mal eine Veranstaltung besucht in Dortmund. Der Billy Graham hat dort die Rede gehalten. Och, da waren viele Menschen in der Riesenhalle da, waren aus der ganzen Umgebung gekommen und wir als Prediger da in der Nähe, wir hatten eine Einladung bekommen, uns auch da einzufinden. Und da war ein großes Programm gelaufen, viele Chöre haben da gesungen und Vorreden und dann kam endlich der Billy Graham angestrahlt mit Scheinwerfern. So ein kleines Bibelchen hatte der nur in der Hand, ein kleines Bibelchen. Und da hat er angefangen zu reden, was hat er gemacht? Matthäus 24 hat er gelesen, die Verse 1 bis Vers 14. Diese Verse hat er gelesen. Und dann hat er noch einige Worte dazu gesagt. Und da hatte ich gedacht, na, diese Rede hätte ich auch halten können. Das war eigentlich alles. Und da habe ich mich gewundert, er hat den Hinweis gegeben auf die Ereignisse dieser Zeit. Und die kennen wir ja alle. Lesen wir ja, werde hören von Kriegsgeschrei und Krieg und so weiter, erschrecket nicht und so fort. Und dann empört ein Volk gegen das andere, kennen wir alles. Und dann wissen wir, Katastrophen werden kommen und Erdbeben und die mehren sich ja. Das wisst ihr ja, in Chile hat es auch wieder deutliches Beben gegeben, die Leute haben alle Angst und Schrecken. Aber dann steht etwas drinnen in Vers 9. Alsdann werden sie euch überantworten in Trübsal und werden euch töten und ihr werdet gehasst werden um eines Namens willen von allen Völkern. Wen meint denn Jesus damals damit? Bevor das Ende kommt, wird es Verfolgungszeit geben. Wir sind dankbar hier in Deutschland und in Europa, dass wir noch frei unseres Glaubens leben dürfen. Und wenn ihr euch orientiert, dann werdet ihr feststellen, dass es Länder gibt, wo es gefährlich ist, Christ zu sein. Den muslimischen Ländern, auch dort, wo wir Evangelisation hatten vor 10 Jahren oder wann, Kirgisistan, Kasachstan, wo du damals Freiheit hattest, noch von der Polizei beschützt wurdest, dass dir nichts passierte, da sind heute alle Versammlungen genehmigungspflichtig und alles wird nicht mehr genehmigt. Hier wird darauf hingedeutet, dass sogar eine Zeit kommen wird, wo es um unser Leben gehen kann. Das gab es auch damals schon, die Christenverfolgung in Rom, was der Paulus nachher mitgemacht hat. Nicht alle blieben standhaft, nicht alle. Aber Jesus spricht davon. Und jetzt kommt noch ein Text, da muss ich sagen, den habe ich so lange gar nicht gelesen und auch gar nicht beachtet. Aber jetzt kapiere ich, was da drinnen steht, Vers 10. Und da steht, dann werden viele der Nachfolger Jesu der Anfechtung erliegen und werden sich untereinander verraten. Und was steht jetzt drin? Das wage ich gar nicht zu lesen. Und werden sich untereinander hassen. Das sind die Ereignisse, mit denen wir rechnen müssen. Auch in der Gemeinde, sagt Jesus, wird es keine letzte Einigkeit mehr geben. Sie werden sich untereinander verraten und hassen. Noch ist es noch nicht so weit. Aber der Apostel Paulus wies auf das Wort hin, das wir beachten sollten. Er hatte Sorge um die Gemeinde damals schon. Und wir können auch Sorge haben für die Zukunft, für die Gemeinde in ihrem Bestand und in ihrer Tätigkeit. Und langsam, muss ich sagen, deutet sich das eine oder das andere schon an in den Gemeinden, denn da gibt's Spannungen und Auseinandersetzungen. Und jetzt, erst vor kurzem, wurde eine ganze Gemeinde in Norddeutschland aufgelöst oder aufgelöst, weil ich so zerstritten war. Ich hatte vor kurzem einen Bruder angerufen, der standhaft und stabil war, der aus der Gemeinde ausgeschlossen wurde. Wir hatten angerufen zu Hause und da sagt seine Frau, du, der fährt einen Lastwagen, der ist gar nicht daheim. Aber du kannst ihn erreichen, ihn durch ein Handy. Da habe ich ihn erreicht. Da saß er abends, war das ein Lastauto drin und machte bloß eine Abrechnung. Der freute sich, wenn ich ihn angerufen habe. Du, ich sage, wie geht's dir denn? Sagt er, gut, aber ich bin alleine. Wenn ich am Freitag wieder nach Hause komme, dann habe ich die Familie und Enkelkinder. Da haben wir unseren Gottesdienst. Die Gemeinde, die hat mich rausgesetzt. Die hat mich ausgeschlossen. Verstehe ich nicht. Warum geht man diesen Leuten nicht nach? Aber man hat Probleme. Warum hat man Probleme? Als ich vor 14 Tagen hier die Kurzrede da, plötzlich die Rede gehalten habe und ging dann runter die Treppe, da sah ich, wie sich so eine Gruppe dann sehr kräftig unterhielt. Also es wurde stabil diskutiert. Und da denke ich, was haben die denn da? Wurde auch mit der Bibel rumgewedelt. Nur ich habe die nicht verstanden. Das war in Russisch. In Russisch kenne ich nur einen Satz, den kriegte ich als Kleinkind mal durch einen Gast aus Russland nahegebracht. Und dieser Satz, der ist interessant, der bringt zum Ausdruck, nur guten Appetit, kann ich in Deutsch sagen. Appetite, Appetite. Aber der kam da in der Unterredung gar nicht vor. Habe ich gar nicht verstanden. Frage ich meine liebe Frau zu Hause, was haben die denn da rumdiskutiert? Und da hat sie mir den Text genannt. Und der Text ist sehr interessant. Denn jetzt lade ich euch ein, einmal den Text aufzuschlagen, wo die rumgestritten haben. 1. Timotheus Kapitel 3 und hier Vers 16. 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 16. Was steht denn da geschrieben? Das ist ein Text, wo man ja streiten kann. Ich müsste euch jetzt fragen, was lest ihr denn in eurer Bibel dort? 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 16. Das war jetzt der entscheidende Text. Das ging schon Vers 13 los. Da steht Vers 13, welche aber ihren Dienst wohl ausgerichtet haben, die erwarteten sich selbst ein gutes Ansehen, eine große Freudigkeit im Glauben an Christus Jesus. Und jetzt kommt der besagte Vers 16. Und da gab es Probleme. Obwohl jeder in seiner Bibel gelesen hat und da las, das steht in meiner Bibel so drin. Was steht denn da drin? Vers 16. Und kündlich groß ist das gottselige Geheimnis. So. Und was steht jetzt in eurer Bibel drin? Der einen Bibel steht er, das ist die Lutherbibel, und in der anderen Bibel, was steht denn da? Gott. Wer eine russische Bibel hat und wer eine englische Bibel hat, der findet da nicht er im Hinblick auf Jesus, sondern der findet, da steht Gott, ist offenbart im Fleisch. Woher kommt denn das? Kommt dadurch, dass man in alter Zeit in dem Konzil zu Chalcedon im Jahre 451 betont hat, Jesus ist wahrer Gott. Und da haben die Bibelübersetzer dann später einfach anstelle von er, das steht in euren deutschen Bibeln meistens drinnen, hat man einfach Gott gesetzt. Und darauf komme ich jetzt, und das ist ein wichtiger Punkt, dass es unterschiedliche Übersetzungen gibt. Und Paulus erinnert uns, wir sollen uns halten an das Wort. An das Wort. Was ist das Wort? Wie ist das Wort schriftlich niedergelegt worden? Im Alten Testament in Althebräisch. Kann heute keiner mehr lesen, deswegen wurde es dann übersetzt ins Griechische. Und das Neue Testament ist geschrieben worden ins Griechische, vielleicht das Matthäusevangelium im Aramäischen, ist aber dann wohl schnell übersetzt worden ins Griechische, denn das konnten die Leute damals lesen. Und jetzt müsst ihr verstehen, jede Übersetzung ist eine Übertragung und damit zugleich eine Auslegung. Wir haben ja eine Fülle von Übersetzungen heute, ganz moderne jetzt, ganz moderne, die im Kalenderzettel immer wieder erscheinen. Das ist ja die gute Nachricht natürlich und das ist die Hoffnung für alle. Mit die beste Übersetzung ist eigentlich mit die Luther-Übersetzung. Die ist ein bisschen holprig zwar, Elberfelder-Übersetzung. Es gibt einige, die, sagen wir mal, sehr textgenau sind. Aber die moderneren Übersetzungen, die sind oft sehr, sehr großzügig. Da gibt es ja noch die Volksübersetzung. Da kriegst du das Gruseln, wenn du die liest. Und es gibt die Übersetzung in der gerechten Sprache. Das ist eine feministische Übersetzung. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gelesen habt. Und da ist die Frage interessant, ist Gott ein Mann oder ist Gott eine Frau? Und in den Übersetzungen erscheint manchmal er als Gott und sie als Gott. Und dann in dieser Taufformel, da heißt es dann im Namen des Vaters und des Sohnes und der Heiligen Geist, den könnt ihr lesen. In Erinnerung, dass wenn ein Vater da ist und ein Sohn, was muss denn dann auch da sein? Von dieser Sicht aus übersetzt man die Bibel. Und manchen gefällt das. Nur sie müssen wissen, das stimmt nicht mit dem Grundtext überein. Habt ihr zum Beispiel 1. Johannes Kapitel 5, Vers 6 und 7. Das ist berühmte Text, den wir kennen, Komma Ioanneum. Diese Aussprache, die in manchen Bibeln steht, könnt ihr lesen, denn drei sind, die das Zeugnis geben, der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei stimmen überein. Das steht im Originaltext drinnen. Aber in den Ausgaben der englischen Bibel und auch der russischen Bibel, da steht drinnen, drei sind die da Zeugen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und da sagt man, das ist ja ein biblischer Hinweis auf die Trinität. Aber in der Anmerkung der Stuttgarter Jubiläumsbibel steht ganz deutlich drinnen, diese Bezeichnungen finden sich weder in den Handschriften des griechischen Textes noch in Luthers eigener Übersetzung. Das heißt also, wenn man das Wort studiert, dann muss man sich Gedanken machen, ist das, was ich jetzt lese in den verschiedenen Übersetzungen, auch tatsächlich das, was im griechischen Original mir übergeben ist. Und deswegen gibt es heute so viele Unterschiede in der Denkungsweise und die sickern auch in die Gemeinde hinein. Und dann hat man wieder unten vor 14 Tagen eine Diskussion und jeder ist der Meinung, ich bin im Recht. Nur man muss sich fragen, was steht denn im Grundtext geschrieben? Und der Apostel Paulus, der hatte ja den Wunsch, dass die Gläubigen in Philippi und alle anderen, denen er die Botschaft gebracht hat, dass die einmal errettet werden. Durch den Beistand und die Hilfe des großen und allmächtigen Gottes im Himmel. Und deswegen sollten wir auf das Wort achten, das uns der Paulus übermittelt hat, indem er uns sagte, gehorsam bleiben, wie Jesus auch gehorsam war. Und dass wir dann, und das ist das Schöne, zustande bringen durch den Beistand, durch die Hilfe, durch die Entscheidung des großen Gottes, dass wir dann Errettung finden. Und das ist die Sehnsucht, die ja in uns sein sollte. Und wir müssen damit rechnen, dass auch in der kommenden Zeit Probleme auftreten werden. Dass wir nicht so geruhsam sind, wie wir es jetzt doch sein können, sondern dass Jesus gesagt hat, auch innerhalb der Gemeinde gibt es Auseinandersetzungen. Helfen tut uns dabei nur, dass wir uns ausrichten an dem Wort, das uns Jesus in aller Deutlichkeit übermittelt hat. Und deswegen wollen wir dankbar sein für den Hinweis, den uns Jesus selbst gegeben hat, in dem berühmten Text in Johannes Kapitel 5, Vers 24, wo in aller Deutlichkeit darlegt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Möge Gott uns Freude schenken in diesem Bewusstsein, dass er uns leiten will und führen will durch sein Wort, auch heute. Und dass er uns allen, die wir heute hier versammelt sind, helfen möchte, dass wir einmal teilhaben dürfen an seinem Reich, wenn Jesus kommt. Amen.